Annika hat uns eben schon mit hineingenommen in das Thema von heute und hat uns schon so einen kleinen Horizont geöffnet. Ich habe das schlichte Stichwort für heute Heimat. Das hat Annika schon so angedacht, hat schon ein paar Spuren gelegt. Und ich vermute mal, die allermeisten verbinden etwas mit diesem Stichwort Heimat. Wobei man ja sagen muss, bei uns in Deutschland ist der Heimatbegriff nicht so ganz unumstritten. Das hat auch mit unserer Vergangenheit ja zu tun, dass die Nazis den Begriff arg missbraucht haben und darum haben wir lange gebraucht, um uns diesem Begriff wieder zu nähern. Das ist in anderen Ländern durchaus anders. Heimat. Wie geht's jetzt eurem Bauch mit dem Begriff Heimat? Ich wollte am Anfang tatsächlich mal so ein bisschen euch mit hineinnehmen, bevor ich euch dann noch was erzähle. Heimat. Was fällt euch ein? Da gehöre ich hin. Wo die Familie ist. Geborgenheit. Genau. Sicherheit. Gewohntes Umfeld, da wo man seine Basis hat und auch seine Erinnerung, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort, was viele für uns so vertraut ist. Das hat auch was mit gestern so ein bisschen zu tun. Bei mir ist es, wo man aufgewachsen ist. Bei mir ist es immer so, wenn ich zu meiner Mutter fahre, das mache ich heute Nachmittag, dann sage ich immer, ich fahre nach Hause. Das ist auch sowas wie Heimat. Das Zuhause, also dieses Zuhause da, wo meine Mutter ist, das liegt aber jetzt schon 45 Jahre hinter mir. Und trotzdem sage ich immer noch Zuhause. Also da spürt man sowas von, das hat ganz tief mit unseren Wurzeln zu tun oder sowas da. Riecht ihr Heimat? Bei mir ist das so. Wenn ich so bestimmte Sachen, so Kornfelder, Weizen vor allen Dingen, wenn ich irgendwo hinkomme und der blüht gerade und ich rieche das, dann habe ich sofort ein Gefühl von Zuhause, von Heimat. Im Lexikon Wikipedia heißt es unter anderem, sehr nüchtern natürlich, Heimat ist eine räumlich-soziale, also so ein Ort und hat mit Beziehungen zu tun, räumlich-soziale Einheit mittlerer Reichweite, in welcher der Mensch, und jetzt kommen Begriffe, die habt ihr auch schon genannt, zumindest sinngemäß, Sicherheit und Verlässlichkeit seines Daseins erfahren kann, sowie ein Ort tieferen Vertrauens. Das hat mich doch etwas bei aller Nüchternheit etwas berührt, vor allen Dingen dieses Letzte, ein Ort tieferen Vertrauens. Und die Frage, die dann auch durch diesen Gottesdienst dann heute geht, was ist eigentlich dieser Ort tieferen Vertrauens für mich? Wo ist dieser Ort? Wie sieht er aus? Was verschafft mir dieses Vertrauen, dass ich da eben sein kann und eine gewisse Sicherheit eben habe, eine Verlässlichkeit und manches mehr. Ein Ort tieferen Vertrauens. Zum einen hat das, glaube ich, eben mit einem menschlichen Umfeld zu tun. Einige haben es eben auch gesagt, dass es mag ein Ort der Kindheit sein, wo man als Kind eben noch relativ arglos und sorglos sich entfalten und entwickeln konnte, wenn es denn so war. Das war nicht bei jedem so. Ist ein Ort, an dem das Herz ist. Jemand sagte, da wo Familie ist oder Freunde oder Menschen, die einem vertraut sind und nahe sind. Wie ist denn das dann eigentlich, wenn man diese Heimat verlassen muss? Wir haben in unserem Land inzwischen ganz Millionen von Menschen, die selbst gewählt oder gezwungenermaßen das verlassen mussten, was wir so definieren, Heimat. Oder auch in unserer eigenen Geschichte, die Älteren, die durch die ganzen Kriegsumstände und alles, was dazugehörte, eben nicht mehr in dem sind, was sie mal Heimat genannt haben. Das ist eine sehr nüchterne Definition. Man kann das auch anders machen. Emotional, nicht so nüchtern. Heimat, wo man durch die Straßen geht, die einem auch in der Ferne noch irgendwie präsent im Herzen ist. Und dann solch ein Satz. Es ist gerade die versprochene Heimat, die heimatlos macht. Da kommen wir jetzt schon eher auf die Spur dessen, was wir vielleicht aus unserem Glauben heraus sagen, was Heimat bedeutet. Es ist gerade die versprochene Heimat, die heimatlos macht. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Im Hebräerbrief steht dieser Satz ziemlich am Ende des Briefes. Den kennen die meisten von uns. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Vor vielen Jahren war das mal Jahreslosung. Vielleicht erinnert sich noch jemand, vor 13 Jahren war das Jahreslosung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Oder in der Basisbibel heißt die Übersetzung so: Wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Also da ist nicht so richtig was mit Sicherheit oder mit Verlässlichkeit. Wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Wir suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Und in der neuen Genfer Übersetzung: Hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Viele Menschen suchen Heimat. Es gibt ja kaum so viele Flüchtlinge aller Welt wie zurzeit. Das sind Menschen, die gezwungenermaßen das verlassen müssen, was für sie Heimat ist oder war. Und dann gibt's natürlich auch eine Menge Menschen, viele Menschen, die einfach sagen, ich breche auf aus der alten, gewohnten Heimat und ich suche mir was Neues. Also, da sind die, die das verlassen müssen und die es verlassen wollen. Heimat, das haben wir gerade gemerkt, hat ganz viel zu tun mit etwas, was irgendwie in uns drin sitzt, was man vielleicht gar nicht ganz genau bestimmen kann, nicht ganz genau definieren kann. Aber es leuchtet in uns etwas auf, sobald dieser Begriff fällt. Es hat mit einer Sehnsucht zu tun, vielleicht nach einem Ort, nach einem Zustand, der vergangen ist. Und wir sind jetzt irgendwie unterwegs, um es mal so spitz zu sagen, in einem gewissen Sinne heimatlos. Oder wir sind noch auf dem Weg dahin, etwas Neues, eine neue Heimat zu finden und uns zu schaffen oder in uns einzufinden. All das geht ja. Heimat, das haben wir jetzt in diesem ersten Teil gemerkt, hat was mit Geborgenheit zu tun, mit Sicherheit, mit Vertrauen, mit diesem: Hier gehöre ich hin. Hier möchte ich bleiben. Aber ihr Lieben, gibt es eigentlich diesen Ort? Diesen Ort, wo man vollkommen ohne Fragen sagt, hier bin ich und hier will ich bleiben? Oder ist das im gewissen Sinne doch immer irgendwie ein Traum, dem wir nachhängen, nach dem wir vielleicht streben und den wir manchmal in schönen Momenten auch ein Stück erleben oder der uns dann irgendwie nahe kommt? Der Hebräerbrief, wir haben das eben gehört, sagt von der Christengemeinde, von den Menschen, die sich in Jesus Christus zusammenfinden und in ihm getroffen haben und in ihm eine gemeinsame Basis haben, wir haben hier keine bleibende Stadt. Und nehmen wir mal diese Definition, die wir jetzt gefunden haben. Also wir haben hier keinen Ort, der die letzte Geborgenheit schenkt, die letzte Sicherheit. Das hören hier auch Menschen, die ursprünglich oder die beheimatet waren in ihrer jüdischen Tradition. Und ihr kennt die Bibel sicherlich und wisst, dass vor allen Dingen Jerusalem immer besungen wird, als den Ort, den man den Juden vielleicht Heimat nennen würden. Nicht umsonst heißt es ja heute so ein bisschen sprichwörtlich, wir sehen uns nächstes Jahr wieder in Jerusalem. Also die jährliche Wallfahrt oder die Reise nach Jerusalem, um im Tempel in der Gegenwart Gottes und mit den Schwestern und Brüdern gemeinsam zu feiern und einen Ort zu haben und leuchtende Augen zu haben, ein Gefühl zu haben, hier ist es richtig, hier ist es gut, hier ist wirklich alles da, was ich brauche. Und mit diesen jüdischen Ohren schreibt nun, an diese jüdischen Ohren schreibt nun der Schreiber des Hebräerbriefes und sagt, es ist nicht so. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Annika hat das eben auch angerissen, direkt davor steht, dass auch Jesus eben seine Heimat und sein Werk eben nicht in Jerusalem vollbracht hat, sondern da heißt es ausdrücklich vor den Toren, außerhalb Jerusalems. Da stand dann das Kreuz und da fand die Auferstehung statt. Durch das, was Jesus getan hat, hat auch dieser alte Traum Israels, Jerusalem als die wunderbare Heimat, ein Stück weit seine Bedeutung verloren. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann dieser Aussage sogar zustimmen. Ich merke, und vielleicht haben es viele von euch auch gemerkt, es ist schön, so einen Ort zu haben, aber es ist doch immer nur ein bisschen vorläufig, ein bisschen, es geht immer quer was dazwischen, was dieser Heimat im Denken und im Gefühl widerspricht. Und was heißt denn das eigentlich, wenn das stimmen würde, wir haben hier keine bleibende Stadt für mich? Was bedeutet das für mein Leben? Nämlich, dass es im Letzten hier nichts gibt, was Bestand hat. Und das betrifft ja weit mehr als so ein Dach über dem Kopf. Es betrifft mich in meinen Beziehungen als Familie, mit Freundschaften und anderen Beziehungen. Es betrifft ja auch unser Engagement im Beruf oder ehrenamtlich oder was wir sonst so tun. Wir haben hier keine bleibende Stadt, dann heißt das auch, das betrifft meine Einsichten, mein Lebenskonzept und vielleicht sogar meinen Glauben. Ist unser Leben nur eine Durchgangsstation, die es zu überwinden gilt, nach dem Motto, nur das Ankommen zählt? Ja und nein. Ich glaube, Gott hat uns dazu bestimmt und geschaffen und hat uns auch die Möglichkeit gegeben, dass wir hier auf dieser Erde leben und dass dieses Leben im Hier und Jetzt und mit all den äußeren Umständen auch seinen ganz besonderen Wert und seine eigene Würde hat. Und darum heißt es eben auch von unserem Glauben her und von unserem Verständnis her, dass wir das Hier und Heute, wo es möglich ist, auch genießen dürfen. dass wir darin leben dürfen, dass wir das gerne annehmen können, was jetzt an Möglichkeiten und an Schönem und Sicherem und Verlässlichem da ist. Genießen, trotz der Erkenntnis, dass ich hier nicht bleiben kann, dass ich Gast bin. Meine Heimat, meine eigentliche Bleibe ist aber mehr als das, was mich umgibt und was mir wichtig erscheint. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Für manche klingt das nach schon wieder neuer Vertröstung, wenn mein Leben hier mühsam wird. Und es ist ja auch tatsächlich etwas Tröstendes. Ich habe jetzt die Tage gerade am Krankenbett gestanden und dann kamen wir irgendwie auf dieses Thema und weil ich das schon so ein bisschen im Kopf hatte, habe ich gedacht, das kann tatsächlich auch ein Trost sein. Das Letzte, was wir haben, ist eben nicht der Zustand, in dem wir sind, auch nicht so ein Krankenbett oder die Hoffnung, irgendwo anders wieder hinzukommen, sondern der Blick von uns Christen geht weiter. Gott sei Dank, möchte ich sagen. Es wäre ja schade und es wäre schlimm, wenn die jetzigen Zustände das alles wären, was wir hätten und auf was wir uns verlassen könnten. Ist es dann doch nur eine Vertröstung? Es ist eine Vertröstung, nein, es ist ein Trost. Wenn es zur Vertröstung wird, dann macht es mir das Leben hier und heute, nimmt den Glanz weg. Aber Trost, dass noch etwas Größeres und etwas Schöneres kommt, der glänzt, der scheint hinein in meine Wirklichkeit und kann auch das Mühsame lebbar machen. Wir sagen, unsere Heimat ist im Himmel, fern von hier, außerhalb von dem, was wir so Raum und Zeit nennen. Die Bibel sagt dann das himmlische Jerusalem. Diese Zusage ist keine billige Vertröstung, sondern können wir als echten Trost verstehen und bleibt zugleich auch eine Herausforderung. Denn eine Heimat, in der man noch nicht ganz da ist, ist eben nur noch nicht so richtig. Wenn ich für mich selber in der Gefahr stehe, das Leben ausschließlich unter dem Aspekt der Vergänglichkeit und der Vorläufigkeit zu betrachten, dann übersehe ich die vielen Möglichkeiten, die mir Gott gibt, im Hier und Heute zu leben und das gut zu machen. Und wenn für mich nur zählt, was ich hier auf der Erde erreiche, wenn alles Gelingen auf meinen Schultern liegt, dann setze ich mich unglaublich unter Druck. Und der Glaube an Jesus und der Glaube an das, was er verspricht, eine neue Heimat, oder Jesus sagt, es gibt viele Wohnungen, es ist viel Platz da. Der Glaube befreit uns davon, unser Leben perfekt meistern zu müssen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, was das eigentlich heißt? Wenn es etwas gibt, wo alles gut wird, dann bin ich nicht verpflichtet, innerlich für mich nicht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ich dieses Gute jetzt letztlich alles hinkriege. Dann kann ich auch morgens in den Spiegel gucken und sagen, ja, es gibt schönere. Oder dieser blöde Pickel da. Oder meine verschlafenen Augen. Oder die Haare sitzen nicht richtig. Und stellt euch mal vor, das ist im Himmel. Ich weiß gar nicht, ob es da perfekt ist. Vielleicht gehören ja die komischen Haare dazu. Aber dann ist es gut. Dann kann ich mich angucken und sagen, jetzt ist es gut. Wenn ich hier und heute lebe und etwas erreichen möchte und immer wieder merke, dass ich dahinter zurückbleibe, Heimat im Himmel könnte dann doch heißen, ich muss nicht auf Biegen und Brechen alle Kräfte anstrengen, um es hier irgendwie hinzukriegen. Es kommt die Zeit, da wird es mir geschenkt. Und darum kann ich auch mit unvollkommenem leben. Und ich denke an die, die vielleicht auch wirklich einen Schaden in ihrem Leben haben, eine äußere oder innere Behinderung oder Einschränkung oder so. Von früher kenne ich noch diese, wie hieß die, ich weiß den Namen nicht mehr, die Frau, die so gelähmt war und so. Und Joni, genau. Und die dann immer wieder zum Ausdruck bringt, ich kann jetzt schon tanzen, also innerlich tanzen, weil es im Himmel passieren wird. Hier in dieser Zeit bin ich noch gebrochen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da kommt es. Da kann ich tanzen und mich vor Gott freuen. Und ich muss nicht nach allem streben, um es hier besser zu machen. Ihr Lieben, das ist mehr als eine Vertröstung. Das ist ein Trost, der tragfähig macht für heute. Der uns nicht verbietet, hier für das Gute zu sorgen, der uns aber davor bewahrt, hier wirklich unsere ganze Lebenskraft aufzubrauchen, um es irgendwie hinzukriegen. Und da darf jeder von uns sich gerne auch mal prüfen und in Frage stellen, wo wende ich das auf und wo wende ich meine Kraft auf und dann gleichzeitig mal zu fragen, lohnt es sich? Lohnt sich das wirklich? Hier alles in dieses zu investieren, wäre es nicht besser, manche Kraft meines Lebens irgendwie anders einzusetzen, in der Hoffnung und in der Erwartung und in der Zusage Jesu, es kommt das Neue. Und da wirst du es erleben, dass es wirklich gut ist. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Das ist immer auch ein Sehnsuchtswort. Und suchen meint hier ja im Hebräerbrief dieses, dass ein Mensch ganz und gar mit seinem ganzen Wesen ausgerichtet ist auf das, was ewig Bestand hat. Und dabei können eben solche Fragen helfen wie, woran orientiere ich mich wirklich? So ganz tief im Inneren. Ich habe eben mal nach dem Bauch gefragt. Was ist das ganz, ganz tief in mir drin, was mir sagt, so soll es sein in meinem Leben? Wie tragfähig ist mein Lebenshaus, das ich mir gebaut habe? Und wie bleibt es lebendig? Im Letzten, auch das hat Annika schon angeschnitten, im Letzten geht es um die Hingabe an Gott. So wie wir es an den letzten beiden Sonntagen gehört haben, im letzten Sonntag gehört haben, um dem hinter Jesus her. Wie viel traue ich ihm dazu? Wie viel mute ich ihm dazu und darf er mir zumuten? Von ihm allein sagt die Bibel, dass er bleibend ist. Alles, was unser Leben hier ausmacht, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Er ist und bleibt bleibend. Glauben heißt eben deshalb, mit Gott unterwegs zu sein, immer wieder neu aufzubrechen. Da wird schon deutlich, dass es mit der Heimat nicht so ganz klappt, so wie wir uns das manchmal denken, immer wieder neu aufzubrechen mit ihm und zu ihm. Das war übrigens ja auch bei Israel lange Zeit so und das hat es geprägt. Israel wird ja häufig das wandernde Gottesvolk genannt. Es lebte in seinen Anfangszeiten in Zelten, ohne festen Ort, auf der Suche nach dem gelobten Land. Über viele Umwege kam es schließlich nach Kanaan und selbst dort war das Ziel ja vorläufig. Verschleppung, Exil, erneute Sehnsucht nach Jerusalem und nach der Rückkehr erneute Zerstörung des Tempels. Und der Hebräerbrief fasst diese Erfahrungen so zusammen, zwei Kapitel vorher. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, also Israel ist hier gemeint, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie gebaut. Also der Hebräerbrief beschreibt das schon. Da ist Israel, das unterwegs ist, das seine versprochene Heimat hat und diese versprochene Heimat immer wieder erlebt als etwas sehr Vorläufiges und doch immer noch Fremdes. Und dann kommt dieses großartige Bild von der Stadt im Himmel, das dann im Neuen Testament ganz deutlich entfaltet wird. Jesus sagt das manchmal und in der Offenbarung kommt es vor und hier dann eben auch nochmal. Übrigens steckt es ja auch in unserer Jahreslosung diesen Jahres drin. Siehe, ich mache alles neu und einen Satz oder zwei Sätze vorher heißt es, dass das himmlische Jerusalem Wirklichkeit wird mitten in dieser neuen Welt. Und darum heißt es für uns nach wie vor, wir sind Gäste. Ich muss ja gestehen, ich bin ja manchmal gerne Gast. Dann gibt's endlich mal was zu essen, was ich selber nicht machen kann. Und also ganz generell, jemand sorgt für mich. Ich komme dahin und weiß, jetzt gibt's Kaffee, Kuchen oder es gibt irgendwas sonst was zu essen. Es gibt vorsorglich eine schöne Atmosphäre oder ich kann irgendwo übernachten und es ist irgendwie dafür gesorgt. Ich bin willkommen. Also manchmal ist das ja ganz schön, Gast zu sein. Für Israel in der Wüste floss zwar noch nicht Milch und Honig, aber für alles Nötige war schon gesorgt, weil Gott mit seinem Volk ging. Gast, das hat Israel erlebt und es gewinnt im Neuen Testament nochmal eine neue Kategorie. Der Bleibende, der Ewige, macht sich auf dem Weg zu uns vergänglichen Menschen. In Jesus kommt er in die Welt, in eine Welt, die ihn ja nicht wirklich sucht und vermisst. Und von ihm sagt der Hebräerbrief, auch hier im 13. Kapitel, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Am Anfang des Johannesevangeliums heißt es dann sinngemäß, er nimmt Wohnung in dieser Welt. Er wohnt unter uns oder eigentlich er zeltet unter uns. Er nimmt Wohnung in dieser Welt und auch in meinem Leben und gibt meinem und unserem Leben damit schon eine Qualität, die von der Ewigkeit her geprägt ist. Mit ihm darf ich jetzt schon in Gottes Reich leben. Und so berührt jetzt schon die Ewigkeit meine Zeit und mein Leben heute. Ups, jetzt zu weit. In diesem Bild, das uns jetzt schon die ganze Zeit begleitet, öffnet sich hier ja ein Raum. Hinter dem Ausschnitt der Stadt mit der Mauer, dieses Tor und geschützt innerhalb dieser Mauern liegt diese kleine Stadt. Und die Mauern sind hoffentlich zumindest keine bedrohliche Festung. Es öffnet sich der Blick, zwei Tore gewähren den Blick hindurch und erinnern vielleicht ein bisschen an das goldene Tor in Jerusalem, durch das der Messias kommen soll. Für mich ein verheißungsvolles Bild, ein fröhliches Bild. Aber ganz unten der Schutt im Vordergrund. Die Steine erzählen davon, dass mein Lebenshaus hier und jetzt eben doch nicht sicher ist, dass es immer wieder einstürzen kann. Von einem Moment auf den anderen. Oder manchmal stetig fortschreitend und man ahnt es schon, es wird nicht besser. Und vielleicht stehen diese kleine und die große Burg auch für meinen Glauben. Er schützt mein Lebenshaus vor mancher Gefahr und kann doch auch bröckeln. Wenn mir der Glaube, der Blick auf das Wesentliche verstellt, muss das ja nicht schlimm sein. Mein Glaube muss immer auch offen bleiben für die Wirklichkeit hinter allem, für Gottes ewiges Reich. Und dann kann so ein Blick auf die Steine ganz unten sogar befreiend sein, weil meinem Tun und Glauben dann dieses Prädikat anheftet, vorläufig und zerbrechlich. Auch im Glauben sind wir nicht die Meister. Auch im Glauben sind wir nicht die, die auf ewig bauen. Das tut allein unser Herr Jesus Christus. Und das Kreuz lädt mich ein, den Blick dahinter zu wagen. Zart, fast schwebend, steht es quer zu unserer Welt, als Verbindung zum himmlischen Jerusalem. Und schemenhaft erscheint eine Stadt im hellen Licht, das golden aufstrahlt. Über dem großen Turm eine Art Krone mit Perle oder irgendwie. Das himmlische Jerusalem, die Stadt Gottes, die schon hineinscheint in diese Wirklichkeit. Noch leben wir in einer unheilen Welt. Und die Worte, die hier um diese Stadt herum aufgeschrieben sind, mögen Versuche sein, die vielen Warum-Fragen zu ordnen. Der violette Ton erinnert daran, Schuld und Zerstörung haben nicht das letzte Wort. Umkehr ist möglich. Die Häuser richten sich dem Licht entgegen. Das Grün verweist auf die Erde, auf die Gründung. Aus Erde sind wir gemacht, aber mit dem Prädikat von Gott geliebt und zum ewigen Leben bestimmt. Ob deshalb vielleicht die Dächer so richtig rot strahlen? Wenn wir einmal bei Gott sind, werden wir nichts mehr fragen. Das ist klar. Und dann ist alles klar. Dann sind wir angekommen. Dann sind wir daheim. Aber schon hier sind wir eingeladen, in Gottes Gegenwart zu leben, mit der Sehnsucht im Herzen. Eine Dichterin aus meiner Heimat schreibt, das haben wir auch als Lied, das wir allerdings heute leider nicht singen, Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Amen.